Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir sprechen heute über Zwillinge. Der Vermögensverwalter Source4Alpha hat vor gut einem Jahr einen Fonds gedoppelt und einen grünen Zwilling erschaffen. Der ist jetzt ein Artikel 8 Fonds und was die Idee dahinter ist und welche Erkenntnisse man da aus diesen Zwillingen seither gewonnen hat, darüber sprechen wir heute. Ich habe bei mir im Studio Christian Funke, Gründer und Vorstand von Source4Alpha. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Herr Funke, vielleicht zu Anfang mal Source4Alpha. Sie haben gewissermaßen einen Hochschulhintergrund. Sie haben das Unternehmen gegründet mit weiteren Alumni der European Business School. Seit 2010 haben Sie eine BaFin-Lizenz und Ende 2023 waren Sie dann bei gut 1 Milliarde Euro Assets Under Management. Sie setzen auf Wissenschaft als Anlagephilosophie. Das müssten Sie einmal mir bitte in der Praxis erklären, wie ich mir das vorstellen kann, zum Beispiel bei Nachhaltigkeit. Wie nutze ich Wissenschaft?
Ja, also unser Claim ist Wissenschaft Werte und beim Thema Nachhaltigkeit die allererste Frage, die wir uns gestellt haben, wie definiere ich das überhaupt? Und da haben wir vor 6 Jahren einen Schwarmintelligenzansatz entwickelt. Das ist etwas, was wieder direkt in die Forschung geht, nämlich immer, wenn man eine komplexe Frage hat, die sich nicht so einfach bestimmen und erklären lässt, wenn man viele Leute befragt, dann qua Wunder der Schnitt der Ergebnisse, der Schwarm aller Leute, selbst wenn die einzelnen Antworten alle weit weg sind, definiert dann das Ergebnis. Und so haben wir zum Beispiel für unseren Better Future Aktien global entschieden, basierend auf dem Schwarm der Fondsmanager entscheiden zu lassen, was sind denn nachhaltige Aktien?
Das heißt, Sie gucken im Prinzip auf ein Universum bestehender grüner Fonds und schauen sich an, was ist bei denen grün?
Genau, so kann man sich das vorstellen. Also wir nehmen an der Stelle alle globalen Artikel 9 Aktienfonds und schauen, was kaufen die wirklich? Also egal wie der Ansatz ist, CO2, Expertengremium, ESG-Kriterien, was landet wirklich nachher im Portfolio? Und dann schauen wir, was ist die größte Schnittmenge? Und das ist der Schwarm aller nachhaltigen Fondsmanager, die definieren, welche Aktien sind wirklich nachhaltig, sodass sie bei möglichst vielen im Portfolio sind.
Sie haben die ersten Erfahrungen mit nachhaltigen Investitionen vor einigen Jahren gemacht. Ich glaube, vor etwa 6 Jahren war es. Da haben Sie den ersten Fonds mit ESG-Fokus aufgelegt. Erzählen Sie mal, wie das zustande gekommen ist.
Ja, es war am Ende eine Familie, die wir in der Vermögensverwaltung betreut haben. Also wir haben bei Source4Alpha sowohl vermögende Privatkunden im direkten Endkundengeschäft als auch eben Publikumsfonds. Und diese Familie wollte einen nachhaltigen Fonds gemeinsam als Familie haben und kam mit dieser Frage Anfang 2019 auf uns. Und da haben wir uns dann ein bisschen, wie wir es immer als Forscher tun, Kämmerlein eingeschlossen, meistens am Wochenende, und uns diesen Schwarmintelligenzansatz überlegt und für diese Familie diesen Better Future Aktien global lanciert, wo dann aber über die Zeit andere Kunden aus der Vermögensverwaltung und auch Externe aus dem Markt eben investiert haben.
Ist das, wenn Kunden sowas wollen, eher was aus intrinsischer Motivation kommt, aus inhaltlichen Gründen? Oder geht es jetzt, wenn ich zum Beispiel an Versorgungswerke, Pensionskassen etc. denke, geht es auch darum, dass man bestimmte Auflagen hat, so und so viel Prozent müssen grün investiert werden und ich muss eigentlich eher das machen.
Ja, es ist, glaube ich, beides. Also auf der Privatkundenseite ist es die intrinsische Motivation. Da gibt es eben diesen Teil der Kunden, sag ich mal 10-20%, je nachdem wird das so geschätzt. Wir beobachten das auch, dass es eben einen kleinen Teil gibt, die das dann aber auch wirklich wollen und danach nachfragen aktiv und es gar nicht darum geht, dass wir sie aktiv darauf hinleiten, sondern gefragt wird. Auf der institutionellen Seite ist das ganz anders. Da sind es die Regularien, die Vorschriften, die reinkommen, dass im Portfolio der Anteil an Artikel 8, an Artikel 9 Fonds über die Zeit eben gesteigert werden muss.
Jetzt haben Sie, was ich ganz spannend finde, vor gut einem Jahr einen bestehenden Fonds sozusagen geklont, könnte man sagen, und haben einen grünen Zwilling daraus abgeleitet. Erklären Sie doch mal, wie man einen Fonds doppelt und vor allen Dingen auch, warum man einen Fonds doppelt.
Ja, das ist wir haben unseren bestehenden SVR US Long, das ist ein US Value Aktienfonds, den verwalten wir jetzt seit 2011, also der wird jetzt 14 bald. Und da haben wir einen größeren institutionellen Investor in dem Fonds drin. Und als diese ganze Thematik mit Artikel 6, 8, 9 EU-Offenlegungsverordnung kam eben von dem größeren Institutionellen die Anforderung, aus regulatorischer Sicht in Ihren Dachfonds benötigen Sie mehr Artikel 8. Ob wir das nicht umstellen? Währenddessen parallel im Markt die ganzen Tendenzen. Viele haben umgestellt, haben entsprechend die Anforderungen reingenommen. Wir sind allerdings an der Stelle anders vorgegangen. Wir haben gesagt bewusst, wir wollen den bestehenden Investmentprozess nicht anfassen, sondern einen neuen erschaffen, der aber möglichst eng am bestehenden ist und einfach einen Schwester-Bruder-Fonds, Zwillingfonds auflegen, den SVR US Equity ESG, den wir im Dezember 2013 lanciert haben, der dann möglichst eng am SVR US Long dran ist und idealerweise, ich sage jetzt mal, bis auf andere Kriterien in Richtung Nachhaltigkeit dasselbe Ergebnis liefern sollte.
Das heißt, die Alternative wäre gewesen, den bestehenden Fonds einmal komplett auf ESG zu bürsten und sozusagen alles auszulisten, was dann nicht mehr darf. Und um den sozusagen erhalten zu können, haben sie ihn gedoppelt.
Richtig, genau. Also das wäre die Alternative gewesen. Also in dem bestehenden Fonds haben wir jetzt gut 450 Millionen Dollar. Es hätte geheißen, dass man den bestehenden Fonds inklusive aller Investoren, die da drin sind, die ihn ja auch mal unter anderen, sag ich mal, Gesichtspunkten gekauft haben, man gezwungen hätte, einen etwas angepassten Investmentprozess, weil den mussten wir anpassen. Also die Deckungsgleichheit zwischen den Prozessen ist in Anführungszeichen nur 80%, ungefähr 20% der Titel müssen raus. Das wollten wir bewusst nicht, sondern haben gesagt, wir legen einen neuen Fonds auf. Der ist dann jetzt ein bisschen kleiner, der hat jetzt gut 30 Millionen Dollar inzwischen. Aber der ist dann eben von frisch Start weg für alle Investoren, die sagen, ich habe das Thema ESG und US-Value-Aktien im Blick und dann kaufe ich spezifisch den Fonds.
Wenn Sie jetzt sagen, 80% sind deckungsgleich, das klingt eigentlich recht ähnlich. War das auch Ihre Erwartung, dass Sie doch so viele Titel ohnehin schon unter ESG-Kriterien in Artikel 8 fassen können?
Ja, also wenn man sich das so ein bisschen über den, sag ich mal, die Anforderungen anschaut, dann kommen die üblichen Ausschlusskriterien zum Einsatz, also in dem Bereich Waffen insbesondere, im Energiebereich, in Arbeitsanforderungen, ESG-Kriterien etc. Und das ist ungefähr so 20%. Das war auch das, was wir erwartet haben. Man kann natürlich die Anforderungen dann noch höher schrauben und in Richtung Artikel 9, also Impact, gehen. Aber das war ja gar nicht die Zielsetzung, weil dann geht man wirklich in einen spezifischen Teil des Marktes rein und geht sehr stark weg von, ich sage jetzt mal, einem Gesamtmarktinvestment. Also insofern, das war durchaus die Zielsetzung, dass wir so den schlimmsten Teil aus Sicht des grünen Investierens, also auf allen Ebenen, eliminieren, aber jetzt nicht die Kriterien so hochschrauben, weil das wäre dann wiederum ein ganz anderer, ich sage jetzt mal, Investmentansatz.
Man kann ja auch dann so ein bisschen ketzerisch sagen, ist das dann überhaupt eine wirkliche grüne Alternative oder ist es eher ein Alibi, wenn ich sage, 80% sind ja dann doch deckungsgleich. Ist es dann eher eine, sagen wir mal, regulatorische Übung?
Also ich glaube, es ist sicherlich motiviert an der Stelle aus regulatorischer Sicht. Ich glaube, der Kunde, der Investor, der sagt, ihm ist das Thema besonders wichtig, der wird sowieso immer in Richtung eines Impact-Investments gehen, in Richtung Fördern von gewissen Technologien. Vielleicht ist man dann auch weg vom gelisteten Aktienmarkt eher in Beteiligungsbereich. Wenn man allerdings im gelisteten Aktienmarkt unterwegs ist und nicht sehr einseitig investieren möchte, dann sollte man durchaus schauen, dass man nicht zu viel vom Markt ausschließt. Es gibt ja auch das Gegenargument, dass man ja gerade die Firmen, die noch nicht so weit sind auf der ESG-Seite, durch ein aktives Engagement etc. vielleicht auch ja dahin bringen muss, ich sage jetzt mal, grün zu werden. Also dass man diese Transformation finanzieren muss. Also insofern glauben wir, es ist ein guter Mittelweg, um die Themen Rendite, Risiko, Liquidität und eben Nachhaltigkeit irgendwie alle gemeinsam unter einen Hut zu bringen.
Wie regelmäßig müssen Sie denn auf die Zusammensetzung schauen, beziehungsweise was wären jetzt Trigger-Events, wo Sie vielleicht auch sagen, gerade unter dem Aspekt ESG, da müssten Anpassungen erforderlich werden oder da müssten Sie im direkten Engagement irgendwie Nachbesserungen fordern? Was sind da so die Punkte?
Ja, also wir haben einen Datenprovider, die uns entsprechend die Daten liefern und wenn dort eine Änderung erfolgt, also auf der Ratingseite, dass eine Firma heruntergewertet wird, die haben dann ja unterschiedliche Kriterien, nach denen die ESG-Ratings vergeben werden oder dass eine sogenannte Red Flag lanciert wird, weil zum Beispiel irgendwelche Skandale passieren oder Arbeitsschutzbestimmungen nicht eingehalten werden, Punkt. Also irgendwelche Veränderungen auf Firmenebene. Und die sorgen bei uns dann dafür, jetzt nicht für ein Engagement mit der Firma, sondern wirklich für ein Austauschen. Das heißt, das ist dann ein Titel, der rausfliegt aus dem Portfolio und durch einen anderen ersetzt wird. Und das Monitoring läuft da täglich. Also am Ende des Tages, ich sage jetzt mal, so oft ändert sich da nicht etwas. Aber es kann durchaus regelmäßig passieren, dass mal ein Titel aus welcher Ecke auch immer ausgetauscht werden muss. Und dann ersetzen wir den durch einen anderen, der eben dann, sage ich mal, ähnlich ins Portfolio passt.
Jetzt ist ja immer eine große, häufig gestellte Frage, kostet mich grünes Investieren Renditepunkte? Jetzt haben Sie ja quasi einen AB-Test gewissermaßen, dadurch, dass 80% deckungsgleich sind. Wie sind denn die Renditeentwicklungen? Läuft das tatsächlich parallel oder ist da der eine oder der andere Fonds im Vorteil?
Ja, also es ist in der Tat erstaunlich parallel. Also die beiden Fonds gibt es jetzt parallel seit 15 Monaten. Die haben eine sogenannte Korrelation von über 99%, also wirklich extrem deckungsgleich, wesentlich höher, als wir es eigentlich erwartet hatten. Also wir machen natürlich, wir sind quantitative wissenschaftlich orientierte Investoren, immer auch Rückrechnungen. Da hatten wir gesagt, das müssten wir so über 95 auf jeden Fall Richtung 99 schaffen. Jetzt haben wir über 99 erreicht. Das ist also auf der Risikoseite extrem ähnlich. Und wenn man die Charts übereinander legt, war es jetzt in den letzten 15 Monaten so, dass die ESG-Variante leicht besser war. Also es waren knapp 2 Prozentpunkte in der Tat über diese 15 Monate. Also gar kein Malus, sondern ein Bonus. Das ist aber Zufall. Wir haben das natürlich, ich sage jetzt mal, auch uns angeschaut in der Vergangenheit. Es gibt mal Phasen, da läuft die eine Variante besser, mal die andere. Und das hängt dann davon ab, die Teile des Marktes, die ausgeschlossen werden, wie laufen die relativ zum Markt? Wenn gerade der Bereich, insbesondere im Bereich Energie, ich sage jetzt mal, besser läuft, man denke nur an die Ukraine-Krise 2022 zurück, da waren ESG-Produkte problematisch, weil alles, was irgendwo Öl und Gas hatte, durch die Decke ging. Jetzt war es in den letzten 15 Monaten ganz gut. Ich würde als Empfehlung für die Zukunft sagen, es sollte eigentlich gleich laufen, wäre meine Erwartung.
Das heißt aber auch da wieder, Sie sind schon auch noch der Wissenschaft verbunden, auch bei den Themen, wie prognostiziert man, wie geht man es um? Würden Sie sagen, da sind Sie vielleicht auch anders unterwegs als andere Häuser durch diesen Hintergrund?
Glaube ich auf jeden Fall. Also das ist der Punkt, wenn ich wieder zurückdenke an die Gründung vor 15 Jahren, wo uns die meiste Skepsis entgegengeschlagen ist. Wir sind immer diejenigen, die sagen, wir haben da so eine schöne Glaskugel, da gucken wir rein, da sehen wir aber nicht viel. Also Prognose ist so gut wie unmöglich und es geht darum, diversifizierte Portfolios gemäß der Vorlieben, Präferenzen der Anleger zu bauen. Aber wir wissen nicht, was jetzt morgen gut laufen wird. Also jetzt, das können wir nicht prognostizieren.
War dieses Thema Renditeentwicklung auch ein Thema, als Sie diesen grünen Zwilling gestartet haben? Oder war es im Prinzip untergeordnet, weil es wirklich darum ging zu sagen, wir müssen Artikel 8 reinnehmen, koste es, was es wolle, sage ich jetzt mal.
Richtig, das war völlig untergeordnet. Also Zielsetzung war und Aufgabe bei der Entwicklung des Investmentprozesses war, wir wollen die originäre Anlagestrategie, die US-Value-Aktienstrategie anpassen, dass sie alle Anforderungen für Artikel 8 erfüllt und idealerweise natürlich keinen Malus auf der Renditeseite hat. Aber eigentlich war die Zielsetzung, die wirklich über diese Risikoseite her genau gleichzuschalten, alle Anforderungen zu erfüllen und in der Hoffnung und Erwartung, dass wir es idealerweise schaffen, dass es von der Rendite her gleich ist.
Jetzt sehen wir ja gerade in den USA auch im Moment ziemlichen Gegenwind für diese ganzen ESG-Themen. Es ist auch oft die Rede von einem ESG-Backlash. Ist das was, was Sie auch mitbekommen? Sehen Sie das bei Ihren Kunden? Ist das noch ein Thema oder ist es im Prinzip, ich muss hier eine Box ticken für die Regulatorik?
Also ich glaube, die Überzeugungstäter unter den Kunden, die sind immer noch Überzeugungstäter, das ändert sich nicht. Die Institutionellen haben immer noch dieselben Anforderungen, auch wenn jetzt natürlich von der ESMA, also aus Brüssel, neue Anforderungen kommen, dann wird sich das im Detail so ein bisschen ändern, auch für unseren Fonds. Da sind wir dabei, das entsprechend umzustellen. Aber da müssen alle Anforderungen Box-Ticking erfüllt werden. Das, was in den USA passiert, ist natürlich bei den Kunden, die sich nicht so sehr für ESG interessieren, immer ein Thema. Die sagen, ja, es ist ja auch besser, wenn wir es sein lassen. Das sage ich mal, Larry Fink kann sich jetzt nicht mehr so offensiv dazu äußern von BlackRock, der Chef, wie er es damals getan hat. Also ich glaube, dieses Rückdrehen des Themas, das spielt bei einigen Kunden durchaus eine Rolle. Aber für uns in der Praxis, glaube ich, nur indirekt, wenn jetzt vielleicht die Firmen da nicht mehr so hinterher sind. Das ist das Einzige.
Wäre das was, wollte ich gerade sagen, wenn man jetzt sagt, wir sehen ja viele Austritte aus den Klimainitiativen, viele Unternehmen, die auch öffentlich sagen, ja, Diversity, ach, lassen wir vielleicht mal von ab. Beeinflusst das auch so ein bisschen perspektivisch oder könnte es das Investitionsuniversum beeinflussen, wenn man sagt, da sind jetzt vielleicht viele, die diese Kriterien, die unter Social- oder Governance-Gesichtspunkten ja durchaus eine Rolle spielen können, die davon abrücken?
In der Tat, also das kann sicherlich zur Folge haben. Wir haben ja immer das Problem, wir brauchen die Daten. Wenn wir die Daten von den Firmen nicht bekommen, dann können wir ja auch nicht beurteilen, inwiefern die verschiedenen Dinge erfüllt werden. Und dann können das auch die Ratinganbieter nicht. So, wenn jetzt die Firmen aufhören, diese ganzen Daten, die haben ja viel investiert, dort zu publizieren. Jetzt gerade gelesen, bei Amazon ist der ganze Diversity-Teil einfach mal verschwunden, der eigentlich schon fertig war aus dem Reporting. Also insofern, dann hat man ein wesentlich schwammigeres Bild. Also das wird sicherlich das verändern, aber es wird nicht verschwinden. Also das ist Kapitalmarkt und Moden sind in Wellen und da wird auch nach Donald Trump sich das wieder vielleicht ein bisschen drehen und normalisieren.
Achten Sie auf sowas? Also beziehungsweise könnte irgendwann Handlungsbedarf entstehen, wenn Sie, gerade Wissenschaftler ohne Daten, ist eine Vollkatastrophe. Oder könnte man auch einfach sagen, naja, vielleicht bekommen wir die Daten und sie werden sozusagen nicht mehr an die große Glocke gehängt. Also ich kann sie ja trotzdem erheben und denen auf Anfrage, sagen wir mal, zur Verfügung stellen. Könnte es in diese Richtung gehen?
Ich glaube, das wird so sein. Also ich glaube, was jetzt verschwindet, sind die ganzen Hochglanzteile in den normalen Geschäftsberichten. Da wird ein bisschen weniger Geld in den Hochglanz-Nachhaltigkeitsbericht gesteckt, in Anführungszeichen. Aber die Firmen haben ja die ganze Reporting-Infrastruktur schon aufgebaut. Das heißt also, das wird ja weiter zur Verfügung gestellt werden. Außer irgendwer käme auf die Idee, das denen zu verbieten, sage ich mal, sowas wie Frauenquoten und Minderheitenquoten zu veröffentlichen. Aber die, eigentlich haben die Firmen ja kein Interesse. Die haben ja gleich andersrum das Interesse, wirklich auch möglichst transparent zu sein, um auch die Anleger anzuziehen, denen wirklich das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist. Also ich glaube, das Ganze wird nicht ganz so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und auch Donald Trump erzählt viel und nachher passt jetzt dann doch vielleicht ein bisschen anders.
Jetzt haben Sie ja vorhin schon angedeutet, auch bei uns in Europa gibt es ja durchaus Überlegungen, diese Klassifizierung Artikel 6, 8, 9 nochmal zu überarbeiten und auch vielleicht ein bisschen ja trennschärfer zu gestalten. Ist das was, was Sie A, begrüßen würden und B, was würde es für Sie auch als Haus bedeuten in der Arbeit?
Also ich glaube, wir begrüßen das sehr. Also wir haben dieses Problem, dass irgendwie so ein Teil des Marktes hat sich alle dieses Artikel 8 Siegel irgendwo rangeklebt, was eigentlich gar kein Siegel sein sollte. Das ist eigentlich nur eine Offenlegungsverordnung, was man über sein Portfolio publizieren soll. Das heißt, die Branche hat sich auch, sage ich mal, so eine Regulierung genommen und als Marketinginstrument missbraucht. Wenn wir jetzt ein bisschen mehr Trendschärfe hinbekommen und sagen, wir haben, ich sage jetzt mal, normale Produkte und Produkte, die mehr Richtung Nachhaltigkeit gehen. Und die mehr Richtung Nachhaltigkeit gehen, gehen auch ein bisschen weiter weg von den normalen Produkten, denen das nicht so wichtig ist. Dann ist das, glaube ich, nur gut. Ja, das würde für uns dann vielleicht bedeuten, dass der Unterschied zwischen den beiden Zwillingfonds ein bisschen größer wird.
Das wollte ich gerade sagen. Da hätten Sie wahrscheinlich keine 80% Korrelation mehr, oder?
Dann genau, wir haben vielleicht keine 80% Deckungsgleichheit mehr. Vielleicht gehen wir dann Richtung 70% Deckungsgleichheit. Dann werden gewisse Ausschlusskriterien härter. Dann hat man vielleicht gewisse Branchen, die gar nicht mehr zu berücksichtigen oder berücksichtigt werden dürfen. Was auch für uns in Ordnung wäre, weil es ja bewusst zwei Produkte bei uns gibt. Das heißt, als Anleger kann ich entscheiden, ich möchte den, ich sage jetzt mal, den normalen US-Value-Aktienfonds oder ich möchte den Zwilling. Und dann würden die vielleicht ein bisschen weiter auseinanderlaufen. Aber ich glaube, wir haben da dann einen klaren Investmentprozess, schaffen wir es dennoch, dass die sehr ähnlich sind, dass man sich einfach gemäß seiner Vorlieben das aussucht, was zu einem passt.
Ich würde gerne einmal noch einen Satz fragen zu Ihrer Gründung. Sie haben ja relativ lange dann auch gebraucht, bis Sie die 1 Milliarde Assets under Management hatten. Sie haben 2010 die BaFin-Lizenz bekommen, Ende 2023 war es soweit. Das klingt von außen jetzt erstmal nach einer langen, wahrscheinlich mitunter auch etwas zähen Reise. Haben Sie irgendwann mal zwischendurch bereut zu sagen, ich gründe?
Ja, man stellt sich da immer die Frage, wie was wäre, wenn, also wenn man dann irgendwie anders gegangen wäre. Wir sind ja so als Mitte 20er da aus der Uni raus und sind direkt mitten in der Finanzkrise, nach der Finanzkrise in die Gründung rein.
Da hätte man ja was Einfacheres auch wählen können, ne?
Genau, also man hätte auch was Einfacheres wählen können, aber irgendwie sind wir Überzeugungstäter. Also wir sind aus Überzeugung Asset Manager, Fondsmanager, Vermögensverwalter geworden. Und wollten diesen Transfer von den wissenschaftlichen Erkenntnissen ins praktische Portfolio-Management. Das hat dann lange gedauert. Wir haben 9 Jahre gebraucht für die ersten 100 Millionen. Und dann, das war dann Ende 2018 soweit. Und dann 5 Jahre auf die Milliarde. Das war dann wieder ein bisschen schneller. Aber klar, man kann sich das ja natürlich ausrechnen, dass man mit den 100 Millionen noch nicht so viel verdienen konnte. Ich sage jetzt mal so. Und das war so ein langer Weg. Und da zweifelt man zwischendurch vielleicht auch immer mal wieder. Aber wenn man Dinge aus Überzeugung macht, dann funktioniert das irgendwann, wenn man sich da voll reinhängt.
Schauen wir mal 5 Jahre nach vorne. Glauben Sie, dass dieses Thema Nachhaltigkeit auch für Sie speziell im Haus ein größeres wird? Also sowas wie, wir doppeln einen Fonds oder wir machen da ein spezielles Angebot. Wird das zunehmen oder ist es im Moment eher so, dass Sie sagen, das wird wahrscheinlich jetzt die nächsten Jahre erstmal ein bisschen abkühlen, auch durch so makrogeopolitische Strömungen wie zum Beispiel in den USA?
Ja, also ich glaube, es ist definitiv so, dass dieses Thema ist seit 1-2 Jahren am Abkühlen und wird sicherlich jetzt nicht plötzlich wieder so heiß, wie es vielleicht vor 3-4 Jahren eben gewesen ist. Ich glaube, es wird immer ein wichtiges Thema bleiben. Also es wird bei uns im Hause, sowohl in der Vermögensverwaltung als auch im Fondsbereich, die entsprechenden Produkte dafür, die entsprechenden Strategien dafür geben. Und es wird insofern als signifikanter Teil wachsen. Also wir haben ja 2 Fonds jeweils, die da auch ganz guten Anklang in der Kundschaft finden. Also ich denke, das ist eine sinnvolle Ergänzung, weil es eben dieses, egal ob es 10% oder 20% der Kundschaft ist, aber es gibt die Kunden, denen das wichtig ist. Und ich glaube, für unsere Zukunft ist es auch wichtig. Also insofern wird das immer ein signifikanter Teil von uns sein.
Dann bin ich sehr gespannt, was wir da noch von Ihnen hören und auch wie sich die beiden Zwillinge weiter entwickeln, ob es da vielleicht auch mal zu einer größeren Abweichung noch kommt, wenn die Regulatorik sich ein bisschen ändert. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns heute mal ein bisschen mitgenommen haben in Ihre Arbeit und in Ihre Ansätze. Das war Christian Funke, der Mitgründer und Vorstand von Source4Alpha. Schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank.
Dankeschön.
Wir schauen auch dieses Mal, was die Branche noch so beschäftigt. Dafür ist Wolf Brandes bei mir im Studio. Hallo Wolf, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wolf, lass uns mal sprechen über die neuen EU-Pläne zur Nachhaltigkeitsregulierung. Die EU-Kommission hat ihr großes Reformpaket vorgestellt. Damit will sie die Bürokratie reduzieren und die Unternehmen entlasten. Welche Veränderungen sind denn jetzt konkret geplant?
Besonders bedeutend ist, dass sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen von den strengen Berichtspflichten der CSRD ausgenommen werden sollen. Ursprünglich sollten alle Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 450 Millionen Euro berichten. Nun wurde die Grenze auf 50 Millionen Euro gesenkt. Zudem sollen Sorgfaltspflichten der Lieferkette nicht mehr alle Zulieferer betreffen, sondern nur noch direkte Geschäftspartner. Das reduziert den Prüfaufwand erheblich.
Ziel ist ja, dass damit die Belastung sinken soll für die Unternehmen. Ist das Ziel denn mit diesen Lockerungen erreicht?
Zum einen erleichtert sie vielen Firmen das Geschäft, weil weniger bürokratische Hürden bestehen. Gerade Mittelständler hatten sich gegen die komplexen Anforderungen gewehrt. Zum anderen gibt es aber auch Kritik, dass weniger Transparenz in der Lieferkette und weniger Nachhaltigkeitsberichte dazu führen könnten, dass umwelt- und sozialschädliche Praktiken weniger sichtbar werden.
Die EU hat ja zudem auch noch einen Clean Industrial Deal vorgestellt, der dieses Maßnahmenpaket ein bisschen abrunden soll. Was hat es denn damit auf sich?
Der Clean Industrial Deal ergänzt den Green Deal um wirtschaftspolitische Maßnahmen, die sicherstellen sollen, dass europäische Unternehmen nicht durch übermäßige Regulierung im internationalen Wettbewerb benachteiligt werden. Ein Beispiel ist, dass bei öffentlichen Ausschreibungen verstärkt auf europäische Unternehmen gesetzt werden soll. Also eine Art Made-in-Europa-Ansatz.
Lass uns mal noch zum Thema Sparprodukte kommen. Wenn man über nachhaltiges Investieren spricht, dann denken ja die meisten an Fonds oder vielleicht auch an Aktien, aber weniger an Sparprodukte mit Nachhaltigkeitstouch. Warum ist das so?
Das liegt daran, dass nachhaltige Sparprodukte bislang wenig Aufmerksamkeit bekommen haben. Die meisten Banken und Finanzplattformen bieten kaum klare Informationen oder Kennzeichnungen an, ob und wie ihre Sparanlagen nachhaltig sind. Das führt dazu, dass Sparer oft gar nicht wissen, welche Möglichkeiten sie haben.
Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach handzuhaben, oder? Welche Herausforderungen gibt es denn da?
Richtig. Die größte Herausforderung ist die fehlende Transparenz. Es gibt kein einheitliches Label oder eine Regulierung, die genau definiert, was eine nachhaltige Einlage ausmacht. Dadurch besteht das Risiko von Greenwashing, also dass Banken nachhaltige Produkte bewerben, die am Ende gar nicht so grün sind.
Was müsste sich denn ändern, damit man nachhaltige Sparanlagen besser nutzbar macht?
Vor allem braucht es klare Offenlegungspflichten und Standards. Banken sollten genau angeben, wie sie die Einlage investieren. Plattformen wie Raisin setzen hier an, indem sie Banken zur Transparenz verpflichten. Gleichzeitig muss sich das Bewusstsein der Sparer ändern. Viele wissen gar nicht, dass sie mit ihren Ersparnissen einen Beitrag zur nachhaltigen Transformation leisten können.
So, und es vergeht ja fast keine Episode, in der wir nicht über Trump und seinen Anti-ESG-Kurs sprechen oder sprechen müssen. Die Regierung in den USA geht verstärkt gegen ESG-Investments vor. Welche konkreten Auswirkungen zeigen sich denn?
Ein großes Thema ist die neue Regulierung der SEC, die es Vermögensverwaltern erschwert, aktiv mit Unternehmen über Nachhaltigkeitsthemen zu sprechen. Fondsanbieter wie BlackRock oder Vanguard müssen nun viel aufwendiger dokumentieren, wenn sie Nachhaltigkeit in den Dialog mit Firmen einbringen. Das sorgt für große Unsicherheit in der Branche.
Es gibt ja auch politisch Widerstände gegen ESG-Investments, ne?
Ja, richtig. Vor allem in republikanisch regierten Bundesstaaten. Dort wird ESG als politisches Instrument angesehen, das Unternehmen zu bestimmten Standards zwingt. In manchen Bundesstaaten dürfen öffentliche Gelder gar nicht mehr in ESG-Fonds investiert werden. Das hat dazu geführt, dass aus ESG-Fonds in den USA Milliarden abgeflossen sind.
Jetzt hast du schon gesagt, die großen Vermögensverwalter wie zum Beispiel BlackRock sind betroffen. Wie reagieren die denn jetzt auf diesen Druck?
Sie fahren ihre ESG-Strategien zurück. BlackRock hat beispielsweise seine Unterstützung für ESG-bezogene Aktionärsanträge drastisch reduziert. Von 47% im Jahr 2021 auf nur noch 4% in diesem Jahr. Gleichzeitig betonen die Unternehmen, dass sie die neuen SEC-Regeln befolgen, um nicht weiter in Konflikt mit den Behörden zu geraten.
Ein häufiges Thema, wenn man über ESG und Transparenz spricht, ist ja dann das Thema Daten. Wie gut ist die Verfügbarkeit von ESG-Daten und wie kann man diese einordnen? Da gibt es jetzt neue Angebote. Bloomberg und Moneycare haben beide neue ESG-Datenlösungen vorgestellt. Was hat es denn damit auf sich, Wolf?
Bloomberg hat mit Mars Climate ein Tool für institutionelle Investoren entwickelt, das klimabezogene Risiken analysieren kann. Moneycare, ein Startup aus Wien, bringt dagegen ein Tool auf OnVista für Privatanleger, das hilft, Nachhaltigkeitsperformance von Unternehmen besser zu verstehen.
Und was unterscheidet jetzt diese Tools von zum Beispiel den bestehenden ESG-Ratings, die man schon kennt?
Viele ESG-Ratings konzentrieren sich nur auf Klimadaten, doch Moneycare geht einen Schritt weiter und bezieht auf soziale Aspekte wie Lohnverhältnisse oder Geschlechtervielfalt in Unternehmen mit ein. Bloomberg hingegen fokussiert sich auf Klimarisiken und integriert sie in seine Multi-Asset-Risikomanagement-Lösung.
Und was würdest du sagen, gewinnen solche Datenlösungen an Bedeutung?
Ja, weil nachhaltiges Investieren stark von Daten abhängt. Anleger wollen wissen, ob ein Unternehmen wirklich nachhaltig wirtschaftet oder nur Greenwashing betreibt. Zudem wächst der regulatorische Druck. Institutionelle Investoren müssen zunehmend Klimarisiken bewerten, weshalb Tools wie Mars Climate ihnen helfen werden, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Also ein Schritt hin zu mehr Übersichtlichkeit und Transparenz. Vielen Dank für die Einschätzungen hierhin. Das war Wolf Brandes. Schön, dass du da warst. Danke dir.
Danke auch.
Und Ihnen darf ich noch ein Event mit an die Hand geben. Am 20. März gibt es bei unserer Veranstaltungsschwester Börsenzeitung Live ein Online-Seminar zum Kapitalmarktrecht, das jetzt frisch ergänzt ist um das EU-Omnibus-Paket. Es geht um die Fortentwicklung des Green Deal zwischen Regulierungsflut und Marktchancen. Das Ganze am 20. März ab 9.30 Uhr. Und die nächste Episode von Nachhaltiges Investieren, die gibt es ebenfalls am 20. März. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.